Manfred Siebald hat mal ein Lied geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Weil ich ein Kreuzschnabel bin. Kennt ihr das? Ja. Er beschreibt dort, wie er eben einfach nicht aufhören kann, vom Kreuz zu reden und deshalb eben sich als Kreuzschnabel bezeichnet, wie der Vogel, dessen Schnabel so schön übers Kreuz geht, der Kreuzschnabel. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass es mir nicht ganz anders geht. Ich bin mit Leib und Seele Gemeindegründer, ich bin mit Leib und Seele Missiologe. Und mit Leib und Seele rede ich über das Thema Mission. Mit Leib und Seele rede ich darüber, dass es darum geht, das Evangelium Jesu Christi zu verkündigen. Es ist eine Botschaft, die einfach jeden Rahmen sprengt. Es ist eine Botschaft, wo wir einfach sagen können, sie steht weit, weit über dem, was alles an schlauen Gedanken, an wissenschaftlichen Erforschungen gemacht wird. Es ist eine einfache Botschaft, es ist eine einleuchtende Botschaft, es ist eine überragende Botschaft. Und ich will sie verkündigen, weil sie den Menschen Hilfe im Leben und Hilfe in der Ewigkeit gibt. So nun mühen wir uns ab in diese Frage, wie verkündigen wir das Evangelium und suchen nach Möglichkeiten, wie das denn am besten gehen kann. Da überlegen wir, könnten wir vielleicht einen Hauskreis machen in spezieller Art und Weise und dann sitzen wir da und es kommt keiner. Und dann sagen wir, ach, machen wir eine spezielle Veranstaltung, irgendwie ein guter Vortrag oder sonst irgendetwas und wir laden dazu ein und wer kommt? Die Frommen. Dann machen wir eine Zeltevangelisation, habe ich vorhin gesehen, an der Wand, habt ihr auch vor, mit Joschi Frühstück, feiner, lieber Kollege. Und wir laden ein und wir möchten, dass sich die Leute bekehren und das Einzige, was die Leute wissen, was sie nicht wollen, ist, dass sie sich bekehren. Und sie kommen nicht. Der Schnürsenkel ist gerissen, der Reifen ist platt, ist irgendjemand Geburtstag, wissen schon lange vorher, es kommt jedes Jahr wieder. Und irgendwann, nach all unserem Bemühen und nach all unserem Suchen, stellt sich so langsam aber sicher ein Frust ein bei uns. Die wollen das ja gar nicht. Wir machen und tun, wir versuchen, alles in Gang zu bringen, und sie wollen es nicht hören. Und dann gibt es so einen ganz typischen Satz dafür, unter Frommen ganz, ganz bekannt. Da ist halt harter Boden. Und überall, wo ich hinkomme, ich komme in ganz Deutschland rum und Schweiz und anderen Teilen von Europa, überall sagt man, es ist halt harter Boden. Ja, so viel harter Boden gibt es gar nicht. Das gibt gar nichts anderes, habe ich den Eindruck. So viel harter Boden. Das ist eine Sache, die mich immer und immer wieder beschäftigt. Wie oder was muss denn eigentlich geschehen, dass wir das Evangelium verkündigen können? Was muss eigentlich geschehen, dass wir die menschlichen Herzen erreichen können? Was müssen wir tun? Nicht, wenn ich in 2. Korinther Kapitel 2 aufschlage, dann erlebe ich das, was Paulus erlebt hat, ganz anders als das, was wir erleben. Da steht im Vers 14, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbart. Ja, da marschiert Paulus durch ganz Kleinasien hindurch, ja? Und überall da, wo er hinkommt, sagt er, hat er einen Triumphzug. Was war ein Triumphzug? Wenn ein Feldherr durch die Gegend gelaufen ist und einige Städte erobert hat und die Feinde vernichtet hat, dann ist er nach Hause gegangen. Und dann, wenn er nach Hause gegangen ist, vorher hat er sich einen Triumphbogen aufrichten lassen. Da wurde die Schlacht dargestellt. Und anschließend ist er durch diesen Bogen durchmarschiert. Mit allem, was er hatte. Er vorweg, hinterher die Sklaven, Gefangenen, die Schätze, die er gefangen hatte, und hinterher die Armee, die er hatte, die ihm im Krieg gedient hat. Und dann sind sie durch diesen Triumphbogen hindurchmarschiert, haben einen Triumphzug gemacht. Und alle Bevölkerung ist daneben gestanden und hat gejubelt und hat festgehalten, hier ist ein Feldherr gewesen, der einen Sieg errungen hat. Und Paulus sagt, wenn ich hinkomme und das Evangelium verkündige, habe ich jedes Mal so einen Triumphzug. Ich habe jedes Mal eine ein Signal des Sieges. Jedes Mal wird deutlich, dass das Evangelium gewonnen hat, dass es die Überhand bekommen hat. Und wir erleben harten Boden. Es wäre demnach eigentlich sehr interessant zu erfahren, was der Paulus gemacht hat, oder? Wie kommt er eigentlich zu diesem Triumphzug? Und das möchte ich heute Morgen mit euch zusammen angucken. Nun ist das ein nicht ganz kurzes Thema und ich möchte dich dann bitten, dass du mir die rote Karte zeigst, wenn ich überziehe. Ne? Denn das ist so meine Spezialität, dass ich dann nicht bei der halben Stunde bleibe. Also meldet euch einfach. Nun, Paulus sagt, überall, wo ich hinkomme, ist ein Triumphzug. Und er macht deutlich, schon unmittelbar danach, dass das damit zu tun hat, welche Einstellung er zum Evangelium hat. Er sagt, das Evangelium hat eine eigene Dynamik, eine eigene Dynamis, eine Kraft. Er macht deutlich, das, was das Evangelium auswirkt, liegt nicht an mir, sondern es ist eine eigene Dynamik, die da drin steckt. Es hat nämlich immer Folgendes an Wirkung. Es hat einmal die Wirkung, dass er sagt, es ist ein Geruch des Lebens zum Leben. Oder es hat die Wirkung, dass er sagt, es ist ein Geruch des Todes zum Tode. Je nachdem, wie der Zuhörer mit dem Evangelium umgeht, das er hört, ist das eine Wirkung zum Leben oder es ist eine Wirkung zum Tod. Und damit bezieht er sich auf diesen Triumphzug. Ich habe vorhin erzählt, wie diese Triumphzüge gegliedert waren. Vorweg der Feldherr, Leibgarde, dann anschließend die Sklaven, die Gefangenen, die Schätze und dann die Armee, die er hatte. Jeder Feldherr hat einen Triumphzug immer zweigleisig gefeiert. Es waren die Sieger und die Verlierer anwesend. Es waren die anwesend, die besiegt wurden, und es sind die anwesend gewesen, die den Sieg errungen hatten. Den einen ist dieser Triumphzug ein Scham und eine Schande gewesen, und den anderen ist es Stolz und Ehre gewesen. Und Paulus sagt, deshalb hat er einen Triumphzug, weil er sieht, dass es auf jeden Fall eine Spur hinterlässt. Eine Spur bei einigen, eine Spur zum Leben und bei einigen eine Spur des Todes, weil das Evangelium eine eigene Wirkung hat. Und das ist der erste sehr wichtige Punkt, den wir miteinander ansehen müssen. Wir denken immer, das Evangelium ist ein Ansatz, wo wir den Erfolg haben müssen. Den Erfolg möglichst mit der Bekehrung. Wir reden vom Evangelium, wir wollen durchdringen zum Evangelium und wir möchten, dass die Leute sich bekehren. Das ist auch schön. Aber nicht jeder wird es. Die Mehrheit wird es nicht. Die Mehrheit wird sich nicht zu ihm wenden. Und dennoch ist es ein Triumphzug, weil das Evangelium die Spur hinterlässt. Weil wir nicht für den Volk im Positiven, im Sieg verantwortlich sind, sondern weil wir verantwortlich sind, dass das Evangelium verbreitet wird und die eigene Wirkung hat. Nun, er geht also nicht auf den Erfolg aus und sagt, ich bin dann gut in der Evangelisation, wenn ich möglichst viele zu Christus geführt habe, sondern im Prinzip sagt er damit, ich bin dann ein treuer Diener, wenn ich das Evangelium sage. Und der Erfolg des Evangeliums ist Sache Gottes. Es ist Sache des Evangeliums selbst. Und jetzt stellt er im Vers 17 vom Kapitel 2 im 2. eine sehr interessante Frage. Wer ist hierzu tüchtig? Wer ist dazu tüchtig, einen Triumphzug zu leben? Was bedarf es als Mensch, als Christ, einen solchen Triumphzug zu haben? Wir stellen uns die Evangelisation, die Mission oft vor als Kreuzzüge, als solche, die durchgehen, die Menschen überrollen und ich sag mal, wo das Evangelium dann entsprechend in der ganzen Region Einzug erhalten kann. Ich glaube, das ist eine falsche Vorstellung. Wenn wir in die Geschichte hineinsehen, werden wir feststellen, dass das nie so passiert ist. Es wurde christianisiert mit dem Schwert, ja. Aber das Evangelium, die Verbreitung des Evangeliums, das ist nie so passiert. Wir können hineinsehen in die ganz frühe Kirchengeschichte hinein und können feststellen, dass das Evangelium hauptsächlich durch Händler verbreitet worden ist. Und diese Händler, die haben einfach vom Evangelium geredet und sind wieder weitergezogen. Und überall, ja fast wie so ein, wie die Hühner ein Ei legen, ja, überall ist so eine kleine Gruppe entstanden. Was denkt ihr, wie ist das durchschnittliche Wachstum in den ersten 4 Jahrhunderten gewesen vom Christentum? Wie hoch? Habt ihr Vorstellung? Schätzt mal. 50%. Wie viel? 10. Haltet euch fest. 0,04%. 0,04%. Wir haben an der Stelle manchmal völlig überzogene Vorstellungen, weil sie uns auch vermittelt werden, dass eben die Ausbreitung in dieser Stärke läuft. Nun haben wir größere Bevölkerung, Bevölkerungswachstum und es wird andere Dimensionen annehmen müssen. Aber es ist interessant, jetzt zu vergleichen mit den Verhältnissen, wie das bei Paulus gewesen ist, ja? Wie er eigentlich gearbeitet hat. Er redet von Rom, von der Gemeinde in Rom. In den, man kann nur schätzen, wie viele das es ungefähr gewesen sind, anhand der Angaben in Rom. Was denkt ihr, wie viele Christen gab es in Rom, wo er den Römerbrief hingeschrieben hat? Ein bisschen mehr. 250 ungefähr. Ja. In Korinth sagt Gott, ich habe eine große Gemeinde. Wahrscheinlich war die so bei 70, 80 Personen rum. Das sind die Schätzungen. Ja. Also dass wir versuchen mal Dimensionen in unserem Kopf ein bisschen zu sortieren, was Wachstum ist. Trotzdem, das heißt nicht, dass wir uns mit wenig oder mit Trägheit oder Faulheit zufrieden geben können. Das Evangelium wurde verbreitet. Aber das Evangelium wurde verbreitet, und das macht Paulus hier auch deutlich, mit einem anderen Akzent, als wir das gern machen. Es ist nicht eine Propagandawelle gewesen. Man hat nicht Propaganda für eine Philosophie des Glaubens gemacht, sondern das Evangelium musste
mit dem Leben geteilt werden. Und das bedeutete, dass das Evangelium geprüft wurde von den Menschen. Eine Dissertation kürzlich gelesen, und er schrieb, es kam häufig vor in den ersten 4 Jahrhunderten, dass eben diese Händler dann geprüft wurden von denen, mit denen sie Geschäfte gemacht haben. Und zwar geprüft darin, wie ist es denn eigentlich nun mit dir, Händler, der du so eine komische christliche Botschaft verkündigst, wenn ich dich, gut deutsch gesagt, bescheiße. Wie reagierst du dann? Wie reagierst du, wenn ich dich ausraube? Und die haben das geguckt. Und jetzt musste Botschaft mit der Reaktion auf eine solche Sache übereinstimmen. Und das hat die Leute überzeugt. Das hat die Leute überzeugt. Und genau das ist das, was Paulus deutlich macht. Gehen wir mal durch. Im Vers 17 sagt er, denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern aus Lauterkeit als aus Gott, vor Gott in Christus reden wir. Wenn Elberfelder Bibel hat, wird feststellen, dass dort der Begriff verfälschen etwas anders übersetzt worden ist, nämlich wir sind nicht solche, die Handel treiben mit dem Evangelium. Noch besser wäre übersetzt, wir sind keine Kleinkrämer. Was macht ein Kleinkrämer? Ja, der verkauft dem Eskimo einen Kühlschrank. Der Kleinkrämer haut übers Ohr. Der Kleinkrämer, der treibt die Preise 400% hoch, damit er 100% erlassen kann, damit der Käufer, der es hat, denkt, er hat ein Schnäppchen für eine Sache gemacht, die er überhaupt nicht braucht. Und dabei preist er das richtig an. Ja? Er poliert es noch und sagt, guck mal, wie schön und toll und das ist einmalig. Und er verhökert es. Und er kann natürlich auch 150% runterlassen. Das schadet ihm überhaupt nichts. Ja? Wenn der 400 vorher hoch ist, macht das ja nichts. Und Paulus sagt, wir sind nicht wie diese Kleinkrämer. Wir müssen das Evangelium nicht auf Biegen und Brechen mit Kompromissen an die Leute verkaufen. Wir müssen nicht Handel treiben, wir müssen es nicht anbiedern. Der Kleinkrämer bietet seine Ware an. Sondern er hat einen Triumphzug. Er zeigt es auf und die Leute können sich entscheiden, was sie damit machen. Wir verfälschen, wir treiben keine Kleinkrämerei, schwieriges Wort, sondern aus Lauterkeit verkünden wir, als aus Gott, vor Gott, in Christus. Einfach in den direkten Draht, so stellt sich die Dinge dar. Und die Frage ist jetzt, warum kann er das eigentlich so? Nicht? Wir gehen hin und überlegen, wie können wir die Leute überzeugen von dem Evangelium? Müssten wir vielleicht nicht doch ein bisschen wissenschaftlich in den ersten Seiten der Bibel arbeiten über die Schöpfung und einen Schöpfungsbeweis nachführen? Könnte gar nicht. Vergesst, ich habe es versucht. Vielleicht müsste ich mit der Philosophie auseinandersetzen. Und dort die Beweisführung bringen. Vergesst's. Funktioniert nicht. Hab's versucht. Ihr könnt versuchen, mit logischen Argumenten des Lebens die Leute zu überzeugen. Vergesst's. Funktioniert nicht. Hab's versucht. Was gibt dem Paulus diese Sicherheit zu sagen, ich offenbare die Dinge einfach so, wie sie sind? Im 1. Korintherbrief sagt er, nicht den Weisen dieser Welt ist es offenbart, sondern den Einfachen, den Armen. Und er sagt, ich habe nichts anderes gewusst als einfach das Kreuz und Christus, der daran gestorben ist. Auf einfache und schlichte und direkte Art und Weise. Warum kann er das? Warum führt er keine Argumentationen über die Schöpfungstheorie? Weil es die Evolutionstheorie noch nicht gab, ja? Nein, es gab andere Theorien. Weil er sich eines bewusst war, das Evangelium hat eine eigene Kraft. Eine eigene Kraft. Es richtet das aus in den Menschenherzen, was es soll. Es ist Wort Gottes. Und Wort Gottes, so wissen wir aus dem Alten Testament heraus, kehrt nicht leer zurück. Und Paulus macht deutlich, dass dieses Evangelium eine Dimension hat, die einfach für sich selber spricht, falls der Verkündiger das auch lebt. Also prüfbar ist er. Und er sagt, guckt mal an. Bei Mose ist das so gewesen. Mose ist auf den Berg Sinai gegangen, hat die 10 Gebote gekriegt. Ja? Da ist er wieder runtergegangen. Und was hat er dann angetroffen? Was? Ja, die haben ums goldene Kalb getanzt. Was hat er gemacht mit den 10 Geboten? Er hat sie zerschlagen. Das, Mose, das hat schlechte Wirkung gehabt. Auch wenn das Volk Israel um das goldene Kalb getanzt hat, es waren die 10 Gebote Gottes. Also sagt Gott, liebe Mose, das war nicht gut. Nochmal, komm hoch. Diesmal schreibe nicht ich es, sondern diesmal bist du am Meißeln. Und dann hat Mose 40 Tage, 40 Nächte auf dem Berg Sinai verbracht und hat die 10 Gebote diktiert bekommen von Gott und hat sie dort reingemeißelt. Und dann ist er runtergekommen und was ist dann passiert? Das Volk hat ihn nicht wieder erkannt. Das Volk ist ihm nicht mehr begegnet. Das Volk hatte Angst vor ihm, weil ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes auf seinem Gesicht war. Er hat geleuchtet in seinem Gesicht. Und von diesem Zeitpunkt an hat Mose eine Decke vor das Gesicht gehängt, damit das Volk Israel sich nicht fürchtet. Und es nur abgenommen, wenn er in die Stiftshütte gegangen ist, in die Gottesbegegnung. Was genau hat jetzt eigentlich Mose auf dem Berg Sinai gekriegt? Die 10 Gebote, was haben die gebracht den Menschen? Was haben die 10 Gebote den Menschen gebracht? Den Tod. Den Tod. Weil sie aufgezeigt haben, liebe Mensch, du genügst den Ansprüchen Gottes nicht. Und jetzt sagt Paulus, guck das doch mal genau an. Mose hat Herrlichkeit von Gott bekommen in dieser Situation. Er hat gestrahlt in seinem Gesicht und was er gebracht hat, ist eigentlich nur ein Todesurteil gewesen, mehr nicht. Wie viel mehr eigentlich das, wenn diese Botschaft in Berührung mit den Menschen heute kommt, die wir jetzt haben, die Botschaft der Gnade. Die Botschaft des Heils. Das Evangelium ist genau das pure Gegenteil. Das Gesetz zeigt die Sünde auf und das Evangelium zeigt die Erlösung auf. Das Evangelium zeigt auf, wie ich da wieder rauskomme, wie ich in die Gottesbegegnung hineinkomme. Wie viel mehr wird eigentlich diese Botschaft abstrahlen von denen, die das haben, die das gewonnen haben? Viel mehr, weil es ja auch eine viel größere Botschaft ist. Es ist die Botschaft der Freiheit, es ist die Botschaft der Gnade, es ist die Botschaft der Vergebung. Die Botschaft der Barmherzigkeit, die Botschaft der Gemeinschaft mit Gott. Und Paulus sagt dann im Vers 18 von Kapitel 3, das wurde vorhin vorgelesen, Denn der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir aber spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Und dann gehe ich in die Gemeinde und suche das. Die Herrlichkeit des Herrn durch das Evangelium in die Gesichter und in das Leben der Menschen hineingeschrieben. Und jetzt sage ich was ganz Provokantes. Ich glaube nicht, dass in Deutschland harter Boden ist bei den Menschen, die das Evangelium nicht kennen. Ich glaube, dass das Evangelium in unserem Leben und in unseren Gesichtern nicht leuchten. Ich glaube, dass der Mangel daran liegt. Ich glaube daran, dass die Welt uns längst erreicht hat mit ihrem Pluralismus, mit ihrem Individualismus, mit ihrem Egoismus und die freimachende Botschaft des Evangeliums nicht mehr in unserem Herzen den Platz hat, den es haben muss, damit es leuchtet gegenüber den Menschen. Die radikale Umkehr, die radikale Nachfolge, die radikale Erfüllung meines Herzens von dieser wunderbaren, großen Botschaft. Wenn diese Botschaft in unserem Herzen nicht Besitz ergriffen hat, und zwar nicht nur im Sinne, ich bin Gott dankbar, dass er mich errettet hat, und jetzt gucke ich, wie ich durchs Leben kann, sondern im Sinne, ich vertraue mein Leben ganz und gar auf Christus. Wenn diese Botschaft nicht Platz ergriffen hat in meinem Herzen, dann kann sie auch nicht strahlen. Dann kommt sie nicht zum Ausdruck. Paulus sagt, diese Botschaft hat Kraft. Sie hat Kraft in unseren Herzen. Und sie muss auch die Kraft kriegen in den Herzen der anderen. Sie muss sichtbar werden. Die Überzeugung ist nicht meine Argumentation. Die Überzeugung ist nicht meine gute Kenntnis der Bibel. Meine ausgesprochen klassisch gute Beweisführung des Glaubens. Sondern die Überzeugung ist die Erfüllung des Evangeliums in meinem Herzen. Das überzeugt die Menschen. Echtheit. Das, wovon ich rede, hat in meinem Herzen Platz ergriffen. Ich weiß, was Vergebung ist. Ich weiß, was Versöhnung ist. Ich weiß, was es heißt, mangelhaft zu sein, aber von Gott wieder Vergebung zu erlangen und aufgerichtet zu werden. Ich weiß, was es heißt, unten durchzugehen und von Gott wieder aufgestellt zu werden. Ich weiß, was es bedeutet, auf Gott zu vertrauen und nicht auf meine Lebensversicherung. Ich weiß, was es bedeutet, in Leid und Elend und Krankheit auf Gott zu vertrauen und nicht auf die Ärzte. Nicht Gott einen Vorwurf zu machen, sondern ihm für meine Lebenssituation zu danken und darin zu reifen. Paulus geht davon aus und sagt, wenn wir einen Triumphzug haben wollen im Evangelium, dann heißt es, wir müssen die starke Botschaft als starke Botschaft anerkennen und leben. Eine eigene Kraft, eine dynamische Botschaft. Und jetzt muss Folgendes noch dazu kommen. Wie viel Zeit habe ich noch? Sieben? Sieben? Wenn jetzt Folgendes passiert, ja? Wenn ich jetzt hingehe und ich habe eine eigene dynamische Kraft, die für sich selber spricht, das Evangelium. Und ich bin jetzt selber ein starker Mensch, einer, der verkündigt, der sagt, ich weiß, worin ich stehe. Und ich verkündige das Evangelium. Was passiert dann? Wem folgen die Menschen? Laut. Dem Starken. Dem Starken folgen sie. Ja? Wenn ich dir das Evangelium verkündige und ich argumentiere und ich versuche, es zu beweisen und zu belegen, und du bekehrst dich, dann sagst du, naja, der René, der hat das sauber hingekriegt, der hat das gut belegt, ja? So möchte ich auch werden. Wie aber sollst du werden? Doch wie Christus und nicht wie ich. Was also muss passieren, damit das Evangelium am richtigen Ort landet? Dass es eine richtige Reaktion gibt. Was? Dann bin ich stark. Ich muss schwach werden. Ich muss schwach werden.
Schaut mit mir hinein in 2. Korinther Kapitel 4. Ab Vers 7 sagt Paulus, wir haben aber diesen Schatz des Evangeliums. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, in schwachen, dem Evangelium gegenüber einfach mangelhaften Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Aha. Damit die Kraft zum Ausdruck kommt beim Verkündigen, bei dem, der es weitergibt. Und nicht meine Kraft, sondern die Kraft des Evangeliums muss jetzt zum Ausdruck kommen. Und wie passiert das? Vers 8. Wir werden allenthalben bedrängt, aber wir werden nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber wir kommen nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Er kommt unter Druck. Er verkündigt das Evangelium in Philippi und wird in den Knast geschmissen. Ja. Er verkündigt das Evangelium in anderen Städten und wird ausgepeitscht. Er kommt aufs Schiff und soll nach Rom gebracht werden und kommt in Seesturm und muss sich in all diesen Dingen als einer bewähren, der aufgrund seiner Orientierung am Evangelium wie ein Stehaufmännchen ist. Kennt ihr diese Dinge? Ja? Diese Stehaufmännchen, Holzpuppen unten, runder Boden, ja? Kann man runterdrücken, dann macht wupp, und da stehen sie wieder. Ein Stehaufmännchen gießt aber erst unten. Und erst dann steht es wieder auf, wenn ich es loslasse. Und Paulus sagt, genau diese Funktion hat die Verkündigung des Evangeliums. Wir müssen niedergeworfen werden, damit die Kraft des Evangeliums deutlich wird. Vers 10. Wir tragen allezeit das Sterben Jesu am Leib herum, damit auch das Leben Jesu am Leibe offenbar werden. Am unserem Leibe offenbar werden. Wir tragen das Sterben Jesu am Leibe herum. Was ist das Sterben Jesu gewesen? Jesus hat uns das Prinzip der Mission deutlich gemacht. Er ist für Dinge gestorben, die er nicht verursacht hat. Nicht eine einzige Sache, die ihn ans Kreuz gebracht hat, hat er selber verursacht. Es waren nur die Menschen, die ihm das auferlegt haben. Und so gehe ich hin und verkündige geradlinig und einfach das Evangelium und kriege eine Watsche. Ich werde verspottet. Ich kriege vielleicht nicht den Job, weil ich ein Frommer bin. Ich habe sonst vielleicht irgendwelche Dinge, die mir nie nahegebracht werden. Und diese Dinge müssen sein, damit der Botschafter schwach ist. Und wenn der Botschafter schwach ist, dann, wenn er mit der Kraft des Evangeliums wieder aufsteht, wenn er weiß, er kann diese Orientierung an Christus haben, sich an Christus orientiert, Kraft gewinnt dort, dann sehen die Leute auf einmal, woher eigentlich. Nimmt er diese Lebensfreude? Woher eigentlich nimmt er diese Kraft, um wieder aufzustanden? Woher eigentlich
hat er diese Perspektive, dass ihn nichts, was ihm begegnet, niederdrücken kann. Wisst ihr, genau hier fängt das Problem an. Oftmals höre ich das in den Gemeinden dann, wie darüber geredet wird. Ach, jetzt ist mir das und das wieder passiert. Betet für mich, dass mir das nicht mehr passiert. Nein, mache ich nicht. Tue ich nicht. Die Kraft des Evangeliums geht verloren. Ich bete was ganz anderes. Ich bete, dass du diese Situation überstehen kannst. Und dass du mit Gottes Kraft wieder aufstehen kannst. Aber nicht, dass dir das nicht wieder passiert. Dafür bete ich, dass die Kraft des Evangeliums sichtbar wird bei den Menschen um dich herum. Ich hatte selber einen kranken Sohn, leukämiekrank, vor 5 Jahren begonnen. Es geht ihm mittlerweile ganz gut wieder, aber es hing am seidenen Faden. Ich wollte nicht, dass die Menschen dafür beten, dass diese Dinge wieder in Ordnung gehen, sondern ich wollte die Dinge so aus der Hand Gottes genommen haben und verarbeitet mit seiner Kraft, damit das, was uns begegnet als Familie, eine Kraftwirkung im Umfeld hat und dass die Leute ins Fragen hineinkommen und fragen, was trägt dich? Was trägt euch? Woher nehmt ihr die Kraft, das zu tragen? Dann wird die Auferstehung Jesu an unserem Leib offenbar. Und dann wird das Evangelium einen Triumphzug haben. Weil Menschen sehen, was echt ist und was nicht. Weil Menschen die Kraft des Evangeliums sehen und nicht meine logischen Überzeugungen. Vielleicht könnt ihr verstehen, warum ich sage, nicht harter Boden in Deutschland, sondern die Frage des Leuchtens in unseren Herzen. Der Rest richtet Gott aus. Als Paulus und Silas im Gefängnis saßen in Philippi, haben sie gelobt und nicht geklagt. Hätten sie geklagt, wären die Gefängnismauern nicht aufgegangen. Aber weil sie die Kraft gefunden haben, mit Füßen im Pflock und kaputtem Rücken von den Peitschenschlägen, weil sie dort die Kraft gefunden haben, Gott zu loben in dieser Situation, konnte Gott die Gefängnismauern auftun und der Kerkermeister hat eine Frage gestellt. Er hat die Frage gestellt, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Er hat die Kraft dahinter gesehen. Wir gehen hin und versuchen den Menschen Fragen zu beantworten, die sie nie gestellt haben. Und dann wollen sie auch nicht hören. Lasst es zu, liebe Geschwister, dass Gott in eurem Leben wirken kann, damit die Menschen um euch herum die Fragen stellen. Dann könnt ihr sie beantworten. Ich wünsche euch Kraft und Weisheit und Liebe zu Gott und zu den Menschen dazu.